NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Leiden Menschen am Ende ihres Lebens? Muss ein Mensch zum Sterben ins Krankenhaus? Was passiert in der allerletzten Lebensphase mit uns? Sterben passiert jeden Tag, betrifft jeden von uns und passiert heute in vielen Fällen irgendwie im Verborgenen. Einer, der sich mit dem Sterben auskennt, ist Dr. Georg Bollig. Er ist Palliativ- und Notfallmediziner, ist leitender Oberarzt Palliativmedizin am Helios-Klinikum in Schleswig. Außerdem ist er in der Forschung tätig und leitet unter anderem die Forschungsgruppe Last Group International. Moin, Herr Dr. Bollig.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Mein Name ist Nadina von Studnitz und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier im NDR-Studio Flensburg für den Schleswig-Holstein-Schnack zu Gast sind und mit mir über das Sterben sprechen, denn das fällt uns oft sehr schwer. Woran liegt das eigentlich? Und warum ist es wichtig, dass wir über Sterben sprechen?
Das waren schon viele Fragen zum Start. Also, fangen wir mal an, warum es uns alle angeht. Also ich glaube, wir alle sterben und daher geht es uns alle an. Und mein Eindruck ist immer, je mehr man darüber spricht, desto weniger schlimm wird es. Also wir haben eben Letzte-Hilfe-Kurse für Kinder gemacht und da hat es, glaube ich, eine 8- oder 9-Jährige schon treffend auf den Punkt gebracht. Je mehr man darüber redet, desto weniger Angst hat man. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
Aber Sie haben schon das Wort schlimm benutzt. Also irgendetwas macht uns ja beim Thema Sterben total Angst. Was ist das eigentlich? Was jagt uns diesen martialischen Schrecken ein, wenn es um das Thema Sterben geht?
Ich glaube, das ist nicht ein Ding. Ich glaube, das ist für jeden ein bisschen individuell einfach. Ich denke erstmal natürlich die Angst vom Ungewissen. Ja, die teilen wir ja letztlich alle. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Also ich habe da auch ein bisschen Muffe, muss ich sagen. Also denke, oh, was kommt denn da? Und manchmal sage ich so ein bisschen spaßig, wird mein letztes Forschungsprojekt. Ich kann es leider nicht mehr publizieren. Ja, aber natürlich auch immer so ein bisschen, ich weiß es eben auch selber nicht. Also es betrifft uns ja alle. Wir teilen diese Ungewissheit. Ich glaube, das ist es, das eine. Ja, und das andere ist natürlich möglicherweise noch der Punkt, dass wir Angst haben, dass wir Schreckensbilder halt haben. Also viele Menschen haben halt Bilder zum Beispiel im Kopf von Menschen, die eben nicht gut gestorben sind, die halt eben qualvoll gestorben sind oder Schmerzen hatten. Und ich glaube, das, was uns alle Menschen vereint, ist eben auch der Wunsch nach einem guten Tod und eben einem, wo man sagt, ja, so möchte ich sterben. Aber ob wir das alle kriegen, wissen wir ja auch nicht.
Ich habe Sie natürlich nicht ohne Grund heute eingeladen, Herr Dr. Bollig, denn Sie sind neben allem anderen in der Forschung tätig und ja, Sie sind Erfinder. Sie haben etwas ganz Besonderes erfunden, nämlich, und Sie haben es eben gerade schon mal angesprochen, die letzte Hilfe. Was ist das? Wo kommt das her?
Ja, ich habe Letzte-Hilfe-Kurse erfunden. Hat vielleicht damit zu tun mit meiner Geschichte. Ich persönlich habe mich halt früh mit Erster Hilfe befasst, eben seit meinem 13. Lebensjahr, glaube ich. Und seitdem ich 17 bin, war ich Ausbilder für Erste Hilfe. Also das hat mein Leben bestimmt. Ich war Rettungssanitäter und Notarzt später. Habe also immer im Rettungsdienst irgendwas gemacht, immer Leuten geholfen in Krisensituationen, in ganz schlimmen Situationen. Das sieht man heutzutage im Fernsehen, in allen möglichen Serien. Eben können Sie es auch sehen, wie es ist. Ja. War immer Teil des Lebens, halt Leiden zu lindern, ja, aber eben auch Überleben zu sichern, ja, und die Ausbildung war auch immer wichtig und ich habe halt gesehen, dass eben halt Erste-Hilfe-Ausbildung total notwendig ist, ja, das ist auch ein ganz fester Bestandteil meines Lebens, sage ich heute, jeder muss Erste-Hilfe lernen und irgendwann wurde mir dann eben auch klar, dass ich gesagt habe, wir lernen so viel Erste-Hilfe, warum machen wir nicht auch Letzte-Hilfe? Und da war irgendwann die Idee geboren sozusagen, dass man genauso einfach wie jeder Mensch eben Erste-Hilfe lernen kann, ohne Notarzt zu werden, kann auch jeder Mensch ein paar einfache Sachen, Handgriffe, Fertigkeiten der Letzten-Hilfe lernen, ohne Sterbebegleiter zu werden.
Letzte-Hilfe-Kurse, was ist das genau? Was wird da angeboten?
Das ist eigentlich ganz einfach. Also inspiriert hat mich das, hat mich unter anderem eben Seattle in den USA, wo ich als junger Arzt war und gelernt habe, dass man halt Erste Hilfe auch relativ kurz lernen kann. Da haben wir Deutschen immer so ganz viele Doppelstunden, also 16 Doppelstunden war früher ein Erste-Hilfe-Kurs. Der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern. Heutzutage machen wir das alles kurzer und peppiger und die Amerikaner haben das früher schon in 2 bis 3 Stunden halt abgehandelt. Das hat mich sehr inspiriert und dann habe ich halt die Idee gehabt, wir alle reden nicht so gerne über Tod und Sterben, also dann 8 Abende wiederkommen machen die meisten nicht. Ja. Also machen wir es einmal kurz und schmerzlos sozusagen, einmal kommen, ja, und dann sind das im Grunde 3,5 Stunden, die man da verbringt, also 4 mal 45 Minuten, 4 Unterrichtseinheiten oder Module, wie wir sagen. Bisschen ähnlich wie auch im Erste-Hilfe-Kurs, da geht man durch so Sachen durch, die eigentlich jeder wissen sollte. Und es fängt an mit, einfach der erste Teil ist, Sterben ist ein Teil des Lebens. Also über das reden, was wir zwar jetzt hier auch machen, wir reden einfach mal über das Sterben und wir erkennen an, dass das ein Teil ist, unser aller Leben,
ja.
Ganz einfach.
Ja.
Der zweite Teil ist einfach Vorsorgen und Planen. Das ist immer halt ganz wichtig, wenn man halt guckt.
Also sozusagen der bürokratische Teil des Sterbens.
Naja, ja, auch. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, also wenn man Kinder hat und die machen einen Führerschein, ja, ist es ja auch immer so der Punkt, da kann ja was passieren. Ich meine, vorher kann auch was passieren ohne Führerschein. Im Grunde macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, wer bestimmt für mich, wenn ich es nicht kann.
Mhm.
Das kann eben jedem passieren. Wenn man halt 18 ist, ist natürlich halt der Punkt gekommen, wo ich entscheiden kann für mich selber, wo die Eltern nicht länger entscheiden. Und das habe ich auch mit meinem ältesten Sohn besprochen, halt, wir dürfen jetzt nicht mehr entscheiden, musst du eine Vorsorgevollmacht machen. Ja, also, weil wir dürfen es halt nicht mehr. Aber 18 entscheidet er selber und wenn nicht, kommt ein Betreuungsgericht im Zweifelsfall. Also macht es Sinn, dass wir uns selber Gedanken machen, wer kann für mich entscheiden. Beim Unfall, bei schwerer Krankheit, wie auch immer, in allen Situationen, wo ich nicht mehr entscheiden kann.
Aber da haben wir ja schon so ein Thema, wo das in ganz vielen Familien gar nicht so einfach ist, so ein Thema anzupacken. Kinder haben Schwierigkeiten, die Eltern darauf anzusprechen. Eltern haben Schwierigkeiten, den Kindern Antworten zu geben, wollen das Thema nicht anpacken. Lerne ich sowas auch in dem Kurs? Wie gehe ich mit so einer Situation um?
Natürlich in geringem Maße nur, weil wir müssen ja ehrlich sein, 4 mal 45 Minuten,
genau,
ist ja jetzt nichts Tolles. Ich nenne es immer ein Appetizer.
Mhm.
Ja, also es soll Appetit wecken auf mehr und im Grunde ist es halt viel einfacher, als wir immer denken. Also wir sind immer so ein bisschen verkopft und wir brauchen dann immer so ganz viel Wissen. Da habe ich halt eben von den Amerikanern gelernt, manchmal ist weniger mehr. Ja, und wenn ich halt die Leute motivieren kann, dass die einen Abend dafür aufbringen, dann kommen eben mehr Menschen. Ja, also die meisten Leute hätten keine Lust, 8-mal wiederzukommen.
Ja.
Aber dann sagen die, ja, ich habe eigentlich gar keine Lust, über Totensterben zu reden. Ja gut, einmal machen wir es halt. Ja, so. Und dann kann es eben auch trotzdem ein Appetizer, dann kann es auch sogar Spaß machen. Also die Menschen lachen auch in den Kursen, sollte man jetzt erstmal nicht meinen.
Nicht nur eine traurige Angelegenheit.
Nee, also man darf natürlich auch weinen, weil es gibt natürlich auch traurige Sachen, aber man darf auch lachen. Und im Schnitt, glaube ich, wird mehr gelacht als geweint, aber auch geweint ist erlaubt. Ne? Und ich denke, was so mein Ideal ist, ist halt einfach, dass ich, hört sich vielleicht ein bisschen sehr einfach auch an, aber was wir auch sehen in der Forschung ist halt, dass es die Leute ermutigt, ja, die merken, meistens sitzt man so im Kreis, das sind oft Leute, die sich nicht kennen, im Schnitt zwischen 6 bis 20 Menschen plus 2 Kursleiterinnen, ja, meistens auch Mann und Frau und aus verschiedenen Berufen, eben einer ist aus einem medizinischen Beruf, immer der kann medizinische Fragen beantworten, aber die lernen halt dann, in diesem Setting, ich kann einfach ganz zwanglos über Tod und Sterben reden. Das ist quasi wie so eine Art Lernerfahrung, die man in dem Kurs macht. Tut gar nicht weh. Ich kann darüber reden. Andere Menschen reden da auch drüber. Und im Grunde ist es nicht schlimm.
Ja? Also das heißt, so eine erste Blockade oder so eine erste Sorge vor so einem Thema wird genommen, weil ich in so einem Kreis zum ersten Mal einfach übe und ausübe, ein paar Sachen anzusprechen, die mir im Normalfall schwerfallen.
Genau so ist es. Also es ist eben so, dass manche Menschen trauen sich das eben auszusprechen. Und in diesem Kreis lernt man quasi halt einfach so nebenbei, da kann man drüber sprechen. Und das Spannende ist eben auch, man darf auch alle möglichen blöden Fragen natürlich stellen. Also sie sind ja gar nicht blöd, aber man hat immer so das Gefühl, ich stelle jetzt eine blöde Frage, gibt es gar nicht. Und die meisten Fragen sind sogar sehr klug, die wir hören und insbesondere die von Kindern. Also wir machen es ja auch für Kinder und das ist natürlich noch lustiger für uns als Kursleiterinnen einfach halt, das mit Kindern zu machen, weil die eben nicht diese Blockaden haben. Die hauen einfach Fragen raus.
Ne? Warum ist das für Kinder auch wichtig oder kann es wichtig sein, so einen Letzte-Hilfe-Kurs zu machen, Herr Dr. Bollig?
Wir Erwachsenen versuchen immer, Kinder zu beschützen.
Mhm.
Ja, und jetzt bin ich ja schon lange Notarzt und Erste-Hilfe-Ausbilder. Und ich habe Erste-Hilfe-Ausbildung im Kindergarten gemacht. Und genauso, glaube ich, müssen wir mit den Kindern auch umgehen, Thema Sterben und Tod. Also wir haben eine aktuelle Studie dieses Jahr veröffentlicht. Fast 3000 teilnehmende Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren waren dabei. Und oh Wunder, Über 80% haben Erfahrung mit Tod und Sterben.
Wie kommt das? Zu Hause in der Familie?
Nee, das haben wir jetzt im Einzelteil nicht gefragt. Also wir haben es mit einem Fragebogen abgefragt. Mhm. Und die sagen halt, sie haben Erfahrung. Da ist jetzt nicht näher klar, das könnte rein theoretisch, könnte auch jemand sagen, ich habe Erfahrung mit meinem Hamster, der ist gestorben. Ja.
Naja, das zählt doch auch. Ist auch etwas, was mir nahesteht, was mir Sorge macht. Ich habe etwas Totes vor mir. Das ist durchaus auch ernst zu nehmen, denke ich.
Genau, das ist auch ein Trauerprozess, ja, der da auch passiert sozusagen, wenn ich eben nah an dem dran bin. Und dann ist eben auch die Frage, dann lernt man eben auch schon wieder, ne, wir lernen das ganze Leben, ne? Ja. Dann lernt man im Grunde, wie geht Trauer richtig, ja? Und dann ist eben die Frage, nehmen die Eltern jetzt den Hamster, entsorgen den im Müll, kaufen schnell einen neuen, so nach dem Motto, der ist gar nicht tot, oder erkennen die das an und machen einfach ein schönes Begräbnis draus, ja? Und sozusagen, dann ist der Hamster halt im Garten begraben, hat da einen vernünftigen Ehrenplatz und dann wird schon mal geübt, ja, mit dem Hamster möglicherweise, wie es später bei der Oma oder bei anderen Leuten hat.
Sie haben jetzt zwei Kursinhalte schon mal beschrieben. Modul 3 interessiert mich.
Modul 3 wird dann noch ein bisschen spannender. Also viele, also sagen wir mal so, alle finden alle Module eigentlich ganz gut. Es ist verschieden, welche Situation man gerade eben selber ist, wie gut man es findet. Mhm. Modul 3 ist das, was aber sehr viele spannend finden. Da geht es um praktische Sachen. Also es ist im Grunde, es heißt eigentlich Leiden lindern. Und das ist so ein bisschen wie in der ersten Hilfe Verbände machen, Seitenlage. Dann geht's, was kann ich praktisch machen? Also wie kann ich Schmerzen lindern? Wie kann ich jemandem helfen, der eine Atemnot hat? Wie lagere ich den? Wie kann ich mit Akupressur Übelkeit behandeln? Wie kann ich Mundpflege machen? Und die Leute staunen immer, was man alles selber machen kann.
Naja, das ist auch wahrscheinlich genau der Teil, vor dem Leute, die nicht vom Fach sind, sage ich mal, also keine Mediziner sind, die größte Angst haben. Also das Thema, kann ich überhaupt irgendwas machen? Kann ich Riesenfehler machen? Und was kann ich tun? Was kann ich mir auch selber zutrauen?
Genau, da gibt's total viel zu tun. Das ist das Spannende, was die Leute halt lernen. Die denken immer, es ist irre kompliziert. Und sehr schön finde ich immer, dass viele Leute sagen, ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist. Also es geht ja erstmal darum, dass ich natürlich merke, was braucht derjenige jetzt? Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo ich jemand kenne, ist das ja viel einfacher. Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, der möchte noch was trinken. Ja, oder der hat einen trockenen Mund. Dann kann ich auch, wenn er nicht mehr trinken kann, später Mundpflege machen. Da gibt's so Stäbchen, die sehen aus wie so ein Eisstäbchen, quasi mit so einem kleinen Schwämmchen vorne dran. Und da kann man im Grunde jede Flüssigkeit mitnehmen und den Mund so ein bisschen anfeuchten. Ne? Und dann ist das natürlich egal, was ich, dann weiß ich, was trinkt der denn gerne? Das kann
Orangensaft, also ich sag mal, geht da alles sozusagen?
Im Grunde geht alles, ja. Also man muss ein bisschen aufpassen, muss man mit hochprozentigen alkoholischen Getränken, wenn man Wunden im Mund hat, das brennt dann natürlich. Ne?
Ja.
Aber grundsätzlich gibt es keine Beschränkung. Also alles, was die Leute mögen, kann man machen.
Das ist eigentlich das, wovor ich mich auch am meisten fürchte in so einer Situation, irgendwas grundlegend falsch zu machen.
Genau, und da ist wiederum interessanterweise die Parallele zur Ersten Hilfe. Ja, also ganz viele Leute haben Angst, bei der Ersten Hilfe kann ich was falsch machen. Mhm. Und als langjährig erfahrener Notarztkreisler, sie können im Grunde nichts falsch machen. Also man kann ganz kleine Sachen natürlich doch ein bisschen falsch machen vielleicht, aber im Grunde gibt es nichts. Und wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, klappt das. Bauchgefühl ist eine ganz tolle Sache. Und viele Leute lernen auch im Letzten Hilfekurs wieder auf ihr Bauchgefühl zu hören. Und die merken, das ist total einfach. Ich darf ja im Grunde was machen. Also vorher hat man so eine Angst, dass das so medikalisiert, also medizinisch ist das Sterben.
Ja.
Ja, aber das Sterben ist ja gar nicht medizinisch. Ne? Also natürlich haben wir Ärzte, können gerne helfen. Ich bin auch gerne Arzt, helfe auch gerne Menschen. Aber ich sage manchmal so ein bisschen, vielleicht auch provokativ, Sterben geht auch ohne Arzt, machen Sie es einfach. Ja, also das ist möglich, ja. Und ich glaube halt, dass wir alle mehr oder minder so eine Art, wie soll man sagen, Nächstenliebe oder Fürsorgegen in uns haben. Also ich glaube, wir Menschen, wir können auch Krieg, das sieht man ja leider in der Welt überall auch. Aber ich glaube, wir können auch umsorgen. Also zum Beispiel gibt es auch in der Weltliteratur schon beschrieben, im Grunde eine Fußmassage. Aber da kommt es natürlich jetzt auch wieder darauf an, ist das jemand, den ich kenne?
Ja.
Und ich frage oft in den Kursen, die wir machen, frage ich so, wenn ich 20 Leute habe, sage ich, okay, Sie müssen jetzt wählen. Sie haben die Chance, entweder eine Fußmassage oder eine Handmassage von einem völlig Fremden zu bekommen. Und spannenderweise ist es eigentlich fast immer gleich, dass in den Kursen so eine Minderheit von 2 bis 4 sagt, Fußmassage nehme ich von jedem. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, das ist total intim.
Ja, das ist, genau, würde ich auch sagen.
Aber daran sieht man, wie verschieden es ist. Und daran lernen die Menschen auch im Kurs, aha, wir sind verschieden. Ja, das heißt, ich muss im Grunde einfach fragen oder ich weiß es halt.
Ja, es ist, vielleicht trauen wir einem sterbenden Menschen zu wenig zu.
Das kann ziemlich gut sein. Also ich rede immer mit sterbenden Menschen. Ich sage dann eben auch manchmal so ein bisschen lustig, sag mal, schreiten wir zum Äußerten, wir reden jetzt mit den Menschen. Ne? So, und das darf man auch mit Sterbenden machen. Also ich spreche Sterbende, ich meine, ist ja mein Beruf, also ich spreche jeden Tag mit sterbenden Menschen. Ich wecke auch sterbende Menschen, um mit denen zu sprechen, sozusagen, um zu gucken, wie es ist, auch wenn ich schon sehe, die haben es gut oder wie auch immer. Und es gibt viele Menschen, mit denen man relativ lange auch Kontakt haben kann und wo man weiß, was wichtig ist.
Ne? Woran merke ich eigentlich, dass ein Mensch wirklich stirbt? Was zeigt mir das an, dass jetzt tatsächlich die letzte Phase eintritt?
Genau, da müssen wir wahrscheinlich unterscheiden, was ist die letzte Phase, wie lange dauert die? Ja. Und das kann eben auch wieder verschieden sein. Ne?
Okay.
Wenn wir zum Beispiel, darüber sprechen wir auch im Kurs, das ist also genau ein Teil dieses ersten Moduls, zum Beispiel Sterben ist ein Teil des Lebens, wo wir mal gucken, und ich sage manchmal so, gehen Sie mal in ein Pflegeheim bei Ihnen um die Ecke sozusagen, dann gucken Sie mal, was da ist. Und da wird man viele Menschen halt treffen, die zum Beispiel einfach mehr bettlägerig sind, die mehr müde sind, die keinen Hunger haben, die keinen Durst haben. Und auch das ist Teil des Sterbeprozesses. Ja, jetzt sterben halt nicht alle direkt, die im Pflegeheim sind, aber man kann schon sagen, manche von denen ziehen sich ein bisschen zurück. Und diese Anzeichen sind halt nicht spezifisch. Das heißt, wenn ich jetzt einen habe, der hat kein Interesse mehr am Leben, der isst wenig und trinkt, weiß ich nicht, dass der jetzt stirbt nächste Woche. Aber wenn ich rückwärts gucke vom Sterbedatum und sag mal, ach guck mal, vor einem halben Jahr ging das los, ja, da hat der weniger Interesse gehabt, dann kann ich es so angucken. Hilft mir natürlich nicht, das vorauszusagen, ja. Und wenn es jetzt dann ans richtige Sterben geht, sage ich mal, die letzten Tage, ja, dann ist es so, dass wir das schon in extremer halt sehen, dass einfach die Menschen sich auch zurückziehen. Also die werden auch vermehrt, die werden schwächer, die werden vermehrt bettlägerig, stehen also nicht mehr auf, schlafen viel mehr, ja. Und auch genau dieser Punkt Essen und Trinken, der spielt echt überhaupt keine Rolle mehr.
Sie meinen, das ist nicht wichtig und es ist auch, man muss niemanden animieren oder überreden, noch was zu sich zu nehmen?
Nee, das ist ja auch was, was wir dann in dem Modul 3 zum Beispiel auch besprechen. Da geht es um Leiden lindern, da geht es aber auch um dieses Thema Essen und Trinken. Ja? Und wir Menschen, wir sind ja so gepolt, ich denke, es ist bei uns allen gleich. Wenn ich Freunde einlade, gibt es was Leckeres zu essen und zu trinken, dann sitzen wir da schön, essen, trinken zusammen und sprechen drüber. Und das ist das, was am Lebensende Konflikte machen kann, ja, weil wir natürlich so als Lebewesen gepolt sind. Ich kümmere mich um den, wenn ich mich um einen sorge, kriegt der was zu essen. Ja? Ne? Also man kommt zur Mutter nach Hause oder
genau.
So, dann gibt es erstmal was, Junge, du musst mal was essen.
So ist das.
Genau, das ist es. Und das ist auch völlig in Ordnung, ja. Passt aber im Sterbeprozess eben nicht mehr. Mhm. Und deswegen müssen wir da ein bisschen umdenken. Und das ist eine Sache, wo wir wirklich in den Kursen halt immer drüber sprechen und wo die Leute sagen, aha, jetzt verstehe ich es erst. Ne?
Sie machen ganz viel Forschung. Wo sterben Menschen in Deutschland eigentlich? Also sterben wir im Krankenhaus oder zu Hause?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das war ja der Ausgangspunkt, warum ich Letzte Hilfe erfunden habe, kann man sagen.
Ja.
War im Grunde die Diskrepanz dessen, dass wenn man sich internationale Studien anguckt, da ist Deutschland genauso wie Europa oder auch andere Länder halt, die allermeisten Menschen möchten zu Hause sterben.
Ja.
Schwierigkeit ist dann, wenn man sieht, wie viele sterben zu Hause und da ist es halt in Deutschland und vielen westlichen Ländern eher andersrum. 60 bis 80 wollen zu Hause sterben und knappe 20 sterben wirklich zu Hause. Und das war für mich damals der Weckruf, dass ich gesagt habe...
Stopp, nochmal, 20% sterben zu Hause.
Ja, circa.
Liegt das an den Verwandten, an der Familie, die Sorge davor haben, die Sterbenden nach Hause zu holen, weil man sich da überfordert fühlt oder sagt, das ist vielleicht die Sterbequalität vielleicht ist im Krankenhaus besser, der Mensch ist im Krankenhaus besser versorgt. Woran liegt das? 20% ist ja echt nicht viel.
Nee, genau, ist echt nicht viel. Ich glaube, da spielt erstmal die Angst eine Rolle. Deswegen gibt es ja auch Letzte-Hilfe-Kurse, dass man einfach Angst hat, was mache ich, kann ich mir das zutrauen? Und letztlich lernen dann die Leute, ist gar nicht so schwierig. Also Erste Hilfe kann ja auch jeder. Jeder kann so einen Verband machen und sowas. Grundsätzlich geht das. Und so ist es bei einer Sterbebegleitung auch. Ich glaube, grundsätzlich kann fast jeder eine Sterbebegleitung.
Naja, bei der Ersten Hilfe, wissen Sie, ist das Ergebnis einfach schöner. Ich verbinde den blutenden Finger und irgendwie heilt. Bei der Letzten Hilfe ist das Ergebnis einfach immer traurig.
Ich glaube, es kann natürlich auch sein, ich will den Tod jetzt nicht schönreden, aber ich glaube, es kann auch erfüllend sein, das sehe ich in meinem Beruf halt, dass man jemanden auf dem letzten Weg begleitet hat und man hat alles getan. Also bei mir ist, wenn ich Erste Hilfe geleistet habe, auch schon bevor ich Notarzt war, war für mich immer wichtig, ich habe das gemacht, was ich konnte zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, so ist bei der Letzten Hilfe auch. Wenn ich im Grunde das tue, was ich kann, kann ich mit einem guten Gewissen sagen, ich habe das getan, was in meinen Möglichkeiten stand. Das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch beim Sterben ein gutes Gefühl.
Als Letzthelfer sich sozusagen ausbilden zu lassen durch so einen Kurs. Ich glaube, es gibt sogar eine Bescheinigung nach so einem Kurs.
Ja.
kann Mut machen, einen sterbenden Freund, Bekannten, Verwandten auch zu Hause sterben zu lassen und beim Sterben zu begleiten. Was kommen für Menschen in die Kurse und sind das, ich sag mal, sind das Pflegeprofis oder sind das Menschen wie ich, die beruflich damit erstmal gar nichts zu tun haben? Wer geht da hin?
Also am liebsten ist mir der Mix, wenn ich wählen dürfte, darf ich ja eigentlich immer, also die kommen ja. Wir haben das natürlich auch untersucht und man muss sagen, wir haben eine größere Studie halt gemacht, jetzt vor einigen Jahren schon, wo wir Deutschland, Österreich, Schweiz geschaut haben. Da hatten wir über 5600 Teilnehmer, die auch geantwortet haben auf Fragebögen, also relativ große Zahl an Menschen. Ja. Da sieht man, dass es im Schnitt alle Berufsgruppen sind und die Studien haben auch gezeigt, was mich nicht stört, aber was ich sehr schade finde, ist halt, dass wenig Männer dabei sind. Also das sind halt auch über 80% der Teilnehmer, sind Frauen, meistens im mittleren Lebensalter.
Ja.
Und da möchten wir natürlich raus. Also wir sind auch gerade dabei, wir sind mit der Uni Bochum, bereiten wir gerade ein Projekt vor, was Insel heißt, wo es im Grunde darum geht, halt um pflegende Angehörige am Lebensende und wer die sind und wie wir die stärken können.
Ja, super. Also offenbar gibt es ja einen Riesenbedarf, denn Sie haben diese Letzte-Hilfe-Kurse erfunden, aus der Taufe gehoben. Sie haben damit einfach mal angefangen und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine richtige Letzte-Hilfe-Bewegung geworden, die keineswegs nur in Deutschland blüht, sondern auch in Europa. Wie ist es dazu gekommen? Sind Sie dann angesprochen worden? Wie machst du das? Können wir das hier bei uns, ich sag mal, in Österreich auch machen? Wie ist das? Wie hat sich das fortgepflanzt?
Ja, also für mich ist es auch spannend, dass ich sage, es gibt so einen Kern, ne? Egal welche Hautfarbe wir haben, wo wir herkommen, ob wir queer sind oder was auch immer, gibt es so einen Kern, ne? Und das ist das, was ich spannend finde, so diesen Kern der Menschlichkeit am Lebensende. Und den habe ich natürlich schon früh versucht zu kultivieren, habe eben auch schon früh darauf abgezielt, auch andere Länder zu integrieren sozusagen. Wie war es? Also wenn man zurückguckt in die Geschichte, der erste Kurs war Januar 2015 in Schleswig hier. Also nicht. Und es gab aber auch da schon halt Verbindungen zu Menschen aus anderen Ländern und dann hat sich das relativ, dann ging es halt los mit der Schweiz und Schottland waren relativ früh am Start. Und dann hat sich das ein bisschen ausgeweitet und mittlerweile haben wir 23 Länder. Also wir hatten die große Freude, im September hatten wir im Grunde die vierte internationale Letzte-Hilfe-Konferenz in Köln und haben wirklich Menschen aus allen möglichen Ländern da begrüßen können. Wir haben mittlerweile halt, Australien hat eine lange Tradition, mittlerweile seit einigen Jahren. Kanada ist mit dabei. Wir haben in Brasilien Letzte-Hilfe-Kurse und wir haben ganz neu jetzt auch in Asien, das allererste Land ist Singapur, die gestartet haben. Also und meistens geht es darum, dass halt Leute davon hören, dann schreiben die mir eine E-Mail oder rufen mich an und dann haben wir irgendwie einen netten Talk und dann merke ich, die sind genauso verrückt und begeistert wie ich und dann geht los.
Wer sich dafür interessiert, und ich glaube, das tun ganz, ganz viele, der kann sich auch mal im Netz schlau machen. Da werden auch ihre Kurse angeboten. Da findet man auch Infos zu dem Thema. Das ist letztehilfe.info. Was ich gesehen habe, ist, dass sie jetzt auch so etwas wie Letzte Hilfe am Arbeitsplatz starten. Was ist das? Was bedeutet das?
Genau, Letzte Hilfe am Arbeitsplatz ist quasi die Gegenwehr zu den Forschungsergebnissen. Also wir haben gesagt, wir haben sehr viele Frauen und wir mögen natürlich Frauen, klar, gerne. Frauen sind klüger als Männer, sieht man ja, weil die machen die Kurse. Ne? Das heißt, wir brauchen aber auch ein paar Männer. Ja. Und das heißt, wir haben Erfahrungen gemacht, unter anderem halt von den Schotten interessanterweise. Also als wir in Schottland angefangen haben, waren wir in Inverness im Highland Hospice, habe ich den ersten Kursleiterschulung da gegeben für die schottischen Kollegen. Und da war ein quasi gerade pensionierter Polizeichef dabei. Das hat irrsinnig geholfen, Menger zu rekrutieren, weil der fand das toll. Und mittlerweile gibt es für die schottische Polizei Letzte-Hilfe-Kurse. Ja? Und da haben wir natürlich einige Männer. Also wir müssen gucken, wie kommen wir auch an diese Männer ran. Und da ist das Arbeitsleben natürlich eine Eingangspforte, weil da sind natürlich auch Männer. Und deswegen gibt es halt an der Universität in Köln halt Zentrum für Palliativmedizin, mit denen in Kooperation mit Letzter Hilfe und mit der Last Aid Research Group und mit der Compassionate Community in Köln sozusagen ein Projekt, wo wir gesagt haben, Letzthelfer am Arbeitsplatz für einen besseren Umgang mit Tod und Sterben. Und da versuchen wir halt in Betriebe reinzukommen. Und das Schöne ist, und da kommt wieder die Analogie aus meinem Leben als Notarzt, Ersthelfer, ja, es gibt ja Betriebshelfer, das heißt, jeder Betrieb, der was auf sich hält, muss im Grunde nach deutschem Gesetz auch Leute ausbilden, die Betriebshelfer sind, ja. Und in meinem Kopf spukt dann eben die Analogie halt wieder und sagt einfach, ja, und jeder Betrieb braucht auch Letzthelfer. Und das heißt, wir gehen jetzt eben in Betriebe rein. Wir haben in Köln ist natürlich auch klassisch, dass man anfängt in einem Brauhaus. Also der erste Kurs in Köln war halt in einem Brauhaus. Und da haben wir wirklich so gestandene Bierbrauer gehabt. Die hatten dann ihre Arbeitsanzüge mit Schuhen, mit Stahlkappe quasi noch an und saßen in dem Kurs. Und am Anfang hieß es dann auch so, irgendwie, die saßen dann so mit verschränkten Armen und haben dann so gesagt, ja, meine Chefin hat gesagt, ich soll mal kommen, ich sage aber nichts. Und ich habe dann gesagt, ja, schön, dass du da bist. Und das haben dann mehrere gesagt. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Im Laufe des Kurses sind die aufgetaucht und haben ganz viel von sich erzählt und haben auch ganz viel mitgenommen. Aber es ist eben das, was wir in der Gesellschaft auch sehen. Am Anfang Thema Tod, oh Gott, lieber nicht.
Ein Modul haben wir noch nicht besprochen, das ist die Nummer 4. Da geht es, glaube ich, um das, was nach dem Sterben kommt.
Genau, da geht es um dieses Thema Abschied nehmen. Das kommt nicht immer nur nach dem Sterben, es kommt auch vorher. Also wenn man eben Fähigkeiten verliert, und das ist ja im Laufe des Sterbens, passiert das ja auch, dass wir einfach schwächer werden letztlich als Menschen und verlieren Fähigkeiten. Also da geht es auch um Verlust und da geht es eben auch um Trauer, weil ich muss ja auch mit der Trauer halt klar werden, dass ich diesen Verlust habe. Das gilt eben dem, der stirbt, aber auch für die anderen. Ne? Also es hat im Grunde immer, alle trauern irgendwie. Natürlich irgendwie anders, aber alle trauern. Und dann geht es in dem vierten Modul einfach drum, wie nehme ich Abschied? Was ist Trauer? Wie behandelt man Trauer? Und spannenderweise muss man sagen, wir haben mal ein Projekt gemacht, ein Interreg-Projekt hier über die deutsch-dänische Grenze hinüber. Und da haben wir Leute befragt und die haben uns dazu animiert, eine neue Folie zu machen. Und das sind so ein bisschen die Do's und Don'ts der Trauer.
Ja, oh, also, bitte ein bisschen erklären. Das ist
genau,
spannend.
Genau. Die haben im Grunde gesagt, gebt uns mal ein paar Tipps, was man macht, wie gehe ich mit Trauernden um? Ne? Und ich denke, wir kennen wahrscheinlich alle diese Bilder, geht ein Trauernder durch die Stadt und die Leute wechseln die Straßenseite.
Klar.
Ja. Das sagen wir Trauernde immer wieder, das ist das Schlimmste. Ja.
Die gehen mir aus dem Weg,
genau.
die trauen sich nicht, mich anzusprechen.
Genau, das heißt also, die Trauernden werden gemieden quasi, werden quasi so ein bisschen exkludiert oder rausgeschmissen aus dem normalen Sozialleben. Ne? Und dann gibt es eben in anderen Kulturen andere Sachen, da gibt es halt so Sachen, dass man sagt so einem Trauernder, ja, meld dich, wenn du Hilfe brauchst, ja, der Klassiker, ne?
Nie wieder was gehört.
Der wird sich nie melden, ne?
Ja,
genau.
So ist
das heißt, ich muss den aufsuchen, auch nicht aufdringlich, aber ich muss schon ein vernünftiges Angebot machen, muss halt sagen, komm, wir fahren jetzt mal spazieren oder ich gehe dir mal einkaufen oder irgendwas. Oder man stellt eine Suppe hin, zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja auch eine alte Tradition, da sind wir wieder beim Umsorgen, dass man für Leute kocht und so. Das kann man ruhig machen für Trauernde, dass man denen einfach eine Suppe hinstellt, sozusagen sagt, hier, ich habe dir was gekocht, brauchst nicht selber kochen. Ne? So. Also diese Sachen, auf Leute zugehen und einfach ganz normal bleiben. Aber das Spannende ist, dass wir dazu heute wieder Tipps brauchen. Ne?
Genau, das kommt nicht aus dem Bauch raus, das muss ich einmal durch mein Gehirn packen und dann kommt es vielleicht endlich wieder im Bauch an.
Genau, und daher ist es total wichtig, im Grunde sind das ja Sachen, die wir alle können. Ich glaube manchmal, es muss in Beziehung gesetzt werden. Also ich muss halt wieder lernen, dass ich es da anwenden kann. Also ich lerne nichts Neues. Ich merke aber, okay, ich kann es in anderen Situationen brauchen und das andere zurück zu unserem Bauchgefühl, was wir schon hatten. Ich kann auf mein Bauchgefühl hören. Und das ist in der ersten Hilfe wie in der letzten Hilfe, sage ich noch immer wieder, Bauchgefühl ist meistens richtig.
Nehmen wir an, Herr Dr. Bollig, mein Liebster, mein Familienmitglied ist gestorben. Ich gehe in die Trauer rein. Was sind Ihre ganz wichtigen Tipps für alle, die uns zuhören?
Einfach sagen, was man braucht sozusagen. Also sich Zeit nehmen ist auch so ein Punkt. Ne? Also das ist auch vielleicht, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Modul 4, Abschied nehmen, da geht es nicht nur um Trauer, da geht es auch um diese ganz knallharten Fakten, sag ich mal, was mache ich, wenn einer gestorben ist? Also wen rufe ich an zum Beispiel?
Absolut. Ne?
Rufe ich dann den Hausarzt an? Also dann ist es eben auch sinnvoll, wenn man zu Hause stirbt, macht es wahrscheinlich Sinn, das mit dem Hausarzt zu vereinbaren, dass der halt vielleicht am nächsten Morgen kommt und man muss dann nicht direkt in Hektik verfallen. Also
das heißt, ich muss nicht sofort, wenn meine Mutter zu Hause gestorben ist, den Arzt anrufen?
Nee, man muss natürlich einen Arzt verständigen, weil man braucht ja im Grunde halt eine Todesbescheinigung.
Mhm.
Die ist wichtig. Wir Deutschen brauchen eine Geburtsurkunde, wir brauchen eine Todesbescheinigung. Die zwei wichtigsten Bescheinigungen neben dem Zeugnis aus der Schule sozusagen, die brauchen wir schon und die braucht man halt vom Arzt. Aber es ist jetzt keine Hektik, man muss nicht in Hektik verfallen. Speziell nicht, wenn es ein erwarteter Todesfall ist. Sonst natürlich ist ja, wenn man Leben retten kann, ist was anderes. Aber wenn es ein erwarteter Todesfall ist zu Hause, kann man ganz ruhig bleiben. Und ich glaube, das sind auch total wertvolle Minuten, möglicherweise Stunden, wo man sagt, ah, da nehmen wir jetzt Abschied. Ja, dann kann ich mich nochmal hinsetzen. Ich kann mich mit meiner Familie halt hinsetzen. Man kann sich rumsammeln. Also es gibt ja eben bei den Iren, gibt es ja immer noch diese Totenwache halt. Dann wird auch noch getrunken, je nachdem dabei. Also, dass man eine Totenwache macht, da halt rumsitzt. Und ich glaube, da kann man auch machen, was man möchte. Ja, also ich persönlich habe auch, als mein Vater gestorben ist, habe ich das Bedürfnis gehabt bei ihm, also er hatte so ein Pflegebett in seinem Zimmer, dann habe ich das Bedürfnis gehabt, das ganz normal zu machen. Ja, wie wir es beim Besuch gemacht haben. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, habe die Füße in sein Bett gelegt, ne? So. Und habe halt schönes so mich Bild. Verabschiedet. Ja. Ja, genau, weil wir so haben wir immer gesprochen. Also so war es immer, wenn ich ihn dann besucht habe und er war halt in seinem Bett, habe ich das halt so gemacht. Also warum jetzt nicht auch, ne? Das heißt, wir brauchen nicht in so eine Hektik zu verfallen. Jetzt ist der Tod sofort den Arzt rufen. Was soll der Arzt machen? Der macht eine Todesbescheinigung und die hat jetzt wirklich Zeit. Ne? Und es ist ja auch so, dass ein Arzt eine Todesbescheinigung auch nicht sofort macht, sondern man muss im Grunde ein paar Stunden warten, dass auch sichere Todeszeichen da sind. Das dauert im Regelfall 3 bis 4 Stunden. Von daher haben wir gar keine Hektik.
Ein Riesenthema, ein großes Thema. Sie haben die letzte Hilfebewegung ins Leben gerufen, Herr Dr. Bollig. Und Sie haben ganz viel Mut gemacht. Wer sich für das Thema interessiert, dem empfehle ich den Blick ins Internet auf die Seite letztehilfe.info. Und ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Bollig.
Ja, sehr gerne.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.